Ja, ich freue mich, dass ich heute da bin. Ich freue mich wirklich, weil es nicht selbstverständlich war, weil das Auto heute ein bisschen Mucke gemacht hat. Und doch freue ich mich. Auf der einen Seite gebe ich zu, es ärgert mich auch ein bisschen, dass in letzter Zeit unsere Autos nicht mehr so stabil sind, wie sie schon waren. Aber auf der anderen Seite, ich freue mich. Und doch passt's nett und es passt doch ganz gut dazu zu unserem heutigen Thema. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich das mal, ob ich es jetzt einfach mal hinschreibe oder ob ich nur ganz kurz anfange. Das Thema Freude ist nämlich so ein spezielles Thema. In der Bibel kommt es öfters vor, also man kann da einige Bibelstellen drüber finden und wir könnten jetzt locker Februar, März, April darüber, über ganz unterschiedliche Bibelstellen darüber eine Predigtreihe machen. Es treibt mich seit so irgendwann im Januar, treibt es mich um, über das Thema für mich selber nachzudenken und dann so in den letzten 10 Tagen ging es mir so, dass ich gedacht habe, na eigentlich wäre es ja auch für alle interessant, da mal so ein bisschen einzutauchen. Woher kommt es, das Thema Freude? Ihr taucht da jetzt so ein bisschen in mein Leben ein. Es hat so ein bisschen damit angefangen, dass ja, ich weiß nicht, in wie viel der Lockdown wir uns langsam befindet, aber in irgendeinem Lockdown werden wir uns gerade befinden, denn es haben ja nur zu gewisse Zeiten gewisse Läden auf und man darf auch nur mit einer gewissen Anzahl gewisse Leute besuchen. Und ich bin am Freitag vom Zoll an kalte Woche und als erstes habe ich meine Maske aufgezogen und sagte, nee, lasst sie ihre Maske unter und gebt sie mir ihren Personalausweis, sonst kostet das was. Und da dachte ich, ja, also, wenn ich jetzt keine Maske aufhabe, dann kostet es ja auch was. Genau. Also es hat mich in diesen, weiß ich wie viele Lockdowns mir jetzt sind, hat mich irgendwann so der Frust über die Freude eingeholt. Und als mir dann noch mit unterschiedlichen Leuten Gespräche hattet und die mir alle versichert haben, Gerd, unser Leben wird nie mehr so sein, wie das 2019 war. Da ging es mir so, wie vor vielen, vielen Jahren, als ich mal probiert habe, auf dem Meer, also Surfen konnte man das jetzt nicht nennen, aber als ich da mal probiert habe, auf so einem Brett zu stehen, und die kleinsten Wellen waren eine Bedrohung. Also die haben mich quasi von dem Brett runtergefegt. Und so ähnlich ging es mir da auch. Und dass ich mir dann überlegt habe, wie ist es jetzt, Gerd, mit der Freude? Wie ist es jetzt mit dem, dass wenn man hier vorne steht und egal ob man Musik, Moderation, Predigt, was auch immer, eine Ansage macht, dass man ja eigentlich jemand, der hier vorne steht, das viel, viel mehr, ich sag's mal so blöd, abkauft oder annimmt, oder dass das ja viel besser rüberkommt, wenn man fröhlich ist, wenn man Freude in sich hat. Und doch kommt der Alltag und er ist manches Mal ist er ein bisschen wie Glatteis und manches Mal ist er wie so eine Welle, dass er einen so überschlägt. Und dann gab es so eine Phase vor ein paar Wochen, wo ich dachte, ja, Heiland, du hast gut, gell? Du sitzt auf deinem Thron, guckst da runter und denkst, hey, ich, Ostern, das war richtig übel. Aber ihr mit eurem Lockdown, ihr dürft doch noch ganz viel machen. Und dass ich dann so dachte, ja, aber der Paulus, das war doch so ein richtiger Hammer, Missionar oder Prediger oder Pastor oder, ja, eigentlich war der ja noch viel mehr, der hat ja da ziemlich angeleitet. Und der hat's drauf gehabt. Und dann bin ich über die Bibelstelle gestolpert, also so gedanklich gestolpert, immer wieder gestolpert, über die ich hier bewusst wissentlich 1 bis 2 Mal schon predigt habe. Und ich dachte, boah, die kann ich ja jetzt nicht ein drittes Mal wieder bringen. Und dann der Heiland gesagt hat, guck ihn dir an. der war nicht nur fröhlich. Genau. Und dann habe ich es doch gemacht. In Apostelgeschichte 16, ab Vers 19, werden Silas und Paulus eingesperrt. Apostelgeschichte 16, ab Vers 9, werden sie eingesperrt, weil sie was Gutes getan haben. Sie haben eine Frau geheilt. Geheilt von dieser zwanghaften Unterdrückung vom Satan. Hinabgezogen zu werden in das, was unter ist, was Satan macht. Sie hat Wahrsagerei betrieben. Egal, ob man das jetzt mit einer Kugel macht oder egal, ob das irgendein Stecker oder irgendwas ist oder Taschentuch oder wie auch immer. Sie hat es gemacht und wer gute Connections nach unten hat, der kann das. Also es ist nicht so, dass die Leute, die da so eine Glaskugel haben, dass die nur fabulieren. Nee, da spielen dann andere Mächte mit. Und diese Mächte, die sind auch immer so am Kämpfen in der unsichtbaren Welt. Denn der Satan möchte ja nicht, dass wir fröhlich sind, dass wir diese Freude haben, sondern der möchte uns ja gern zu sich ziehen. Und deswegen, ganz interessant, da komme ich nachher noch drauf, in Johannes 16, so in dieser Abschlussrede, kommt ja dann Jesus. Er weiß ganz genau, es geht auf seinen Tod zu und er spricht über die Freude. Da kommen wir noch drauf. Aber jetzt bleiben wir bei Apostelgeschichte 16. Als sie nämlich der Paulus diese Frau befreit hat von diesem Geist der Wahrsagerei, das ist ein böser Geist, der von unten kommt, da werdet sie eingesperrt. Und die Gerechtigkeit in uns sagt, das darf doch nicht sein, dass wenn man was Gutes tut, dass man dafür auch noch bestraft wird. Oder um es mit mir heute Morgen ganz praktisch zu nehmen, wie kann das sein, ich fahre hierher und will wirklich helfen und dann bleibt die Mühle da 20 Meter oder wie viel waren es, Uli, 20, 15 Meter vor dem Parkplatz stehen. Und dann musste man die beiden starken Männer helfen, das Auto in den Parkplatz nahezuschieben. Und war dann nur nett, gell? Wir haben es dann korrekt nahegestellt, damit es so aussieht, wie wenn ich Neigfahrer wäre. So, aber die Wirklichkeit ist, das war eine Riesenblamage und in mir hat es gekocht. Nicht nur der Motor hat gekocht, sondern ich auch. Und ich habe gedacht, so ein Scheiß. Da willst du hierher fahren und was Gutes tun und dann hört das Auto auf zu drehen. Und so ähnlich gingen Silas und Paulus auch. Wir wollen doch was Gutes tun und wir werden dafür eingesperrt. Hey, wo bleibt, unsere Teens würden sagen, hey, wo ist da noch der Fun? Gell, wo ist da noch was, wo man sich so richtig Gutes tun kann? Gutes tun sage die ja nicht, wo man da so richtig mal was erlebt, wo es so richtig breit abgeht. Mir Christen würde sagen, da müssen wir jetzt aber durch eine schwere Zeit durch. Das waren die in dem Gefängnis. Die waren angepflockt, die konnten nicht auf Toilette gehen, wenn sie Lust gehabt haben, sondern wenn der Wärter gekommen ist und sie frei gemacht hat. Und sie haben ja nichts Böses getan. Sie haben nur gut gehendes Geschäft geschlossen. Jetzt können wir natürlich schmunzeln und sagen, ja gut, also da befindet sie sich in guter Gesellschaft immer dann, wenn das mit Corona nicht so läuft, werden Geschäfte auch geschlossen. Das erlebt man immer wieder, aber denen ist wirklich so, ja, das Geld weggebrochen. Und als Konsequenz haben die Männer hinter dieser Frau Silas und Paulus und Silas einsperren lassen. Im Gefängnis, in so einem Ratteloch. Da, wo Heu drin liegt und es wird nur weggenommen und neu gemacht, wenn die denken, dass es gut ist. Paulus und Silas waren da, um Jesus groß zu machen. Das, was wir vorher in den Lobliedern gesungen haben, was einem so unter die Haut geht oder was einem Ich sage gleich noch eine Bibelstelle dazu, was einem Jesus ins Herz geben kann. Da gehört es nämlich hin, Freude ins Herz. Und manches Mal braucht es eine Weile. Es braucht eine Weile, bis das durchschlägt. Und so war das auch bei Paulus und Silas. Irgendwann, als sie ihren Frust Gott gesagt hätten, irgendwann, als sie gemerkt haben, okay, jetzt ist der erste Dampf weg, da haben sie für sich gesagt, gut, jetzt, was ist jetzt dran im Leben? Paulus hat mal an die Thessalonicher einen Brief geschrieben, in Kapitel 5, und hat ihnen dort geschrieben, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Dieses Thema Gebet, das hängt ja auch, finde ich, ganz stark mit dem zusammen, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Dass unser Innerstes, unser Äußeres mit Gott redet und dass wir ihm das sagen können. Das haben die gemacht, Silas und Paulus. Die sind zu Gott gekommen und haben ihren Frust Gott gegeben. Wenn man seinen Frust, halt, falsche Farbe, wenn man seinen Frust Gott gibt, dann darf man den in den Mariannengraben werfen. Die Psalme steht, dort versinken, wo das Meer am tiefsten ist. Die wusste damals noch nicht, als sie die Bibel geschrieben haben, dass es einen Mariannengraben gibt. Der weiß ich, wie viel tausend Meter tief ist. Ich meine, dass er so 8 Kilometer tief wäre. Und da lebt tatsächlich noch ein paar Fische, aber da kommt kein Mensch runter, weil es so tief ist. Also keiner ohne Spezialgerät und alles. Und genau da sagt Paulus, sagt Jesus, sagt Gott uns letzten Endes, das sollen wir unsere Sünde versenken. Und wir sollen da dranbleiben. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 12, wir sollen geduldig sein, wenn es uns nicht so gut geht. Geduld zu haben und zu warten, wo kommt es hin? Und genau das hatten die Männer in Apostelgeschichte 16. Die haben nicht gesagt, hey, so ein Mist, am äußersten wäre es, mir würde das mit Gott weglege. Nein, sie haben in ihrer Not sich nur stärker an Gott festgehalten. Und das Schöne, was sie dann erlebt haben, war, als sie da mit Gott geredet haben und als die Stunde so dahin blubbert sind, da ist tatsächlich Gottes Freude, diese Freude von Gott in ihr Herz hineinkommen. Da hat die Einzug gehalten und da konnte die auf einmal solche Loblieder singen, wie mir auch. Ich weiß nicht, wie gut denen beide ihre Stimme war. Ich fand, wir haben heute einen Lobpreis gehabt, haben wir ja immer noch, aber wir hatten einen Lobpreis, wo wirklich die Freude rausgedrückt hat. Wo sogar ich hinter gesungen habe und vergessen habe, weiter zu drucken. Es kommt vor, gell, wenn man so drin ist im Lobpreis. Aber genau das ist dieser spannende Punkt. Wann bin ich bereit, in meinem Leben den ganzen Hass, die ganze Traurigkeit, dieser ganze Frust meines Lebens Gott zu geben? Wann bin ich bereit, als Mensch hinzustehen an diesen Mariannengraben und zu sagen, Herr, nimm du. Darauf kommt es an. Das ist der spannende Punkt in diesem Text in Apostelgeschichte 16, wo die im Gefängnis sind. Für heute. Da gibt es viele spannende Punkte da drin, aber für heute ist der spannende Punkt, wann ist diese Umkehrung? Dass sie loslassen können, was ihr Frust ist, und dass sie gefüllt werden können mit der Freude von Gott. Das Schwierige dabei, was ich finde, ist diese äußeren Umstände, auf die ja nicht spurlos an ihnen vorbeigehen. Dieses Gefängnis war ein dunkles Loch, das war meistens unter und mit dicken Mauern und die Fenster waren nicht wirklich groß, das waren in der Regel, also wenn sie Fenster hatten sie mehr so, im Schwäbischen sagt man Schießscharte, wie nennt man das in der Schweiz? Ja, also so dünne Schlitze, also wo du vielleicht so weit hinausgreifen konntest, dass da immer nur die Mauer war, aber dass Luft reinkommen ist. Und deswegen im Sommer war das stickig und weil die ja, also heutzutage, also seitdem der Uli Hoeneß im Gefängnis war, weiß ich, wie Dings aussieht, weil ich mal nur so ein, irgendjemand hat mal gezeigt, wie der Uli Hoeneß im Gefängnis war und wo ich dann gedacht habe, oh ja, so schlecht ist das Zimmer gar nicht. Also nicht, dass ich da nein will, überhaupt nicht, aber dass ich gedacht habe, also in den 2000 Jahren haben sich die Räumlichkeiten etwas verändert. Denn denen ging es nicht gut. Und solange wir auf unsere äußeren Umstände gucken, hat das einen Einfluss auf unsere Psyche. Und es zieht uns runter. Das macht was mit uns. Egal ob Frau oder Mann, das macht was mit uns. Und es bedarf dieses Schrittes, die Augen zu schließen, und nimmer auf das Äußere zu gucken und Jesus reden zu lassen. Und das ist da passiert. Und auf einmal, so stelle ich mir das vor, so steht es auch da, fangen die an, ihre Lieder der damaligen Zeit zu singen. Fangen die an, Gott zu loben. Fange die an, in diesem ganzen Frustigen, was da hochgezogen ist, zu sagen, und es ist nicht nur schlecht, du weißt, wofür das gut ist. Du kannst das machen. Du kannst das Beste daraus machen. Ein Freund von mir hat mir immer wieder, als ich angefangen habe in Bad Liebenzell, im theologischen Seminar, meine theologische oder die theologische Ausbildung zu machen, hat er mir immer wieder Witze geschickt. Und unter anderem hat er mir einen Witz geschickt von einem Atheist und einem Priester aus Italien. Und die sind miteinander spazieren gegangen und der Atheist hat zu dem Priester gesagt, es gibt keinen Gott und wenn Sachen passieren, dann ist es einfach so. Und dann hat dem Priester ein Vogel auf sein Bäffchen da oben, sein Mützle, drauf gekackt. Und dann hat er gesagt, siehst, so ist es. Was hast du jetzt noch Gutes daran, dass du einen Gott hast, wenn dir sogar schon die Vögel aufs Hirn machen? Dann hat er ihn angelächelt, den Atheist, und hat gesagt, ich bin so dankbar, dass Kühe nicht fliegen können. Ich bin so dankbar, dass Kühe nicht fliegen können. Also da musste ich echt lachen, als er mir den im Brief geschickt hat. Und dann habe ich so gedacht, genau das ist es, zu wissen, dass Gott auch in dem, was in meinem Leben schlecht läuft, dass er trotzdem da ist und dass er trotzdem mit durchgeht, durch diese Tiefen. Das erlebe die. Die singen nicht nur, sondern die preisen Gott. Die fangen an, und das ist ja das Schöne, die beginnen auf einmal in diesem ganzen Leid ihre Hände zu falten, niederzuknien und Gott zu loben. Da steigt Lob aus diesem Herz von dem Paulus und dem Silas auf. Ich saß vorher so hinter und habe Technik gemacht und habe Gott einfach mal Danke gesagt für das, dass mir heute Morgen mit denen, die da sind, also mit jedem Einzelnen von euch, der heute da ist, dass wir heute Gottesdienst feiern können. Das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Wenn er euch das mal bewusst macht, wir sind immer noch Gemeinde. Ich gebe schon zu, einer der Höhepunkte war der 8. März, das habe ich schon ein paar Mal jetzt erwähnt, aber da hatten wir Gemeindemittagessen und es waren wahrscheinlich doppelt so viele Leute da und der Gerd hat gedacht, so und jetzt geht's bergauf. Nee, heute Morgen, dieser Lobpreis, das war ein Loben Gottes. Und da haben wir, jeder Einzelne, der heute Morgen da ist, Gott angebetet. Da haben wir ihm die Ehre gegeben. Und das Schöne ist, wenn wir ihm die Ehre geben, dann kommt es zurück. Ich muss auf die Uhr gucken. Wenn Männer älter wären, dann wären die Predigte immer länger. Und das kommt nicht so gut. Ich möchte mit euch noch in Johannes 16 reingucken, in die Bibelstelle, Johannes 16, Vers 24, da muss ich ganz kurz blättern, genau, und in Johannes 16, Vers 24, da ist Jesus ziemlich weit fortgeschritten, indem, dass es auf seinen Tod zugeht. Und in diesem allem, wo er da jetzt sieht, was auf ihn zukommt, passiert Folgendes. In Johannes 16, Vers 24, da steht Jesus für seine Jünger ein. Eigentlich müsste Jesus doch für sich selber kämpfen und danach gucken, dass das ja, dass da noch irgendwas abgewendet wird. Und was macht Jesus? Er sagt, bisher habe ich nicht für meine Jünger gebeten in meinem Namen. Aber jetzt bitte ich für sie, dass du sie durchträgst, Heiland. Und dann sagt er, bittet, so werdet ihr empfangen, dass eure Freude vollkommen sei. Bittet, so werdet ihr empfangen, dass eure Freude vollkommen sei. Also das Bitte um die Freude von Gott ist ein wichtiges in unserem Gebet. Es verändert unser ganzes Denken und unser Sein zu ihm. Wir werden nicht nur zu ihm kommen und unseren Frust hinlegen, sondern wir werden kommen und ihn anbeten können. Wir werden kommen und werden ihm wirklich sagen können, wie groß er ist. Ihn anzubeten und seine Größe zu loben, vor seinen Thron zu kommen. Thron, so stelle ich mir das vor, hat ja meistens so seitlich irgendwelche Armlehne, damit den Herrscher die Arme nicht so schwer werden, wie damals im Mose. wo er sie hochhalten musste beim Gebet. Also können die ja irgendwo ihre Arme auflegen und ihn da in seinem Heiligtum anzubeten. Das verändert unser Herz. Und genau das möchte Jesus, dass unser Herz verändert wird. Dass wir etwas ausstrahlen können nach außen. Ich habe schon mit Menschen zusammengearbeitet, die waren so sarkastisch drauf. So Sarkasmus ist das so. Ich sage ihnen was Nettes und die sagen dann, ja, das funktioniert so lange, was weiß ich, bis, keine Ahnung, der Spade abbricht oder beim Rasenmäher irgendwie das Kabel nicht mehr tut oder wie auch immer. Also die findet selbst in der Sonne, ja, aber die strahlt bestimmt nur ein paar Millionen Jahre und dann ist vorbei. Ja, keine Ahnung, was in ein paar Millionen Jahre ist. Das liegt doch in Gottes Hand. Und dann zu wissen, er macht es gut. Manches Mal braucht es, und das ist so mein dritter Impuls für heute, und dann sind wir echt schon gut dabei, manches Mal braucht es einen Impuls der Freude von außen. In Nehemia 2 kommt der Nehemia nach Hause, nach Jerusalem, kommt da bei Nacht an und er hat so eine Lampe in der Hand. Wahrscheinlich nicht ganz so groß wie die draußen vor dem Eingang steht, aber so ähnlich stelle ich mir sie vor. Also, Philomena, du weißt, von welcher Lampe ich rede, diese schöne, wo die Kerze drin steht. Und mit dieser Lampe macht sich nun Nehemia auf und guckt sich an, wie es in Jerusalem aussieht. Für mich ist da immer das beste Beispiel, als dieser Freund, der mir die Briefe und die Witze immer, also er hat Briefe geschrieben und immer einen Witz mit reingelegt. Die haben vor ein paar Jahren, stimmt nicht, die haben so vor 10, 12 Jahren haben die ein Haus gekauft, auch in der Nähe von Liebenzell. Und dann haben die kräftig umgebaut. Ein bisschen Käufer habe ich auch, nicht viel, aber nur ein bisschen. Und dann sah der Garder einfach, wir haben da Baumaterial reinlegen müssen, weil wir manches rausgerissen, und dann sah das nicht mehr so schön aus. Und als sie dann überlegt haben, dass sie von Stuttgart hierher, also dorthin ziehen wollen, ja, habe ich so gedacht, es ist nicht das beste Heiland, wenn man sieht, wie es hier aussieht. Und dann ist ein Wunder passiert in der Nacht, es hat geschneit. Und der Schnee hat alles abgedeckt. Und auf einmal waren die Bretter und das, wo wir Mauer rausgerissen haben, das waren auf einmal Schneehäufe. Ich finde es so genial, wie im Winter Gott durch den Schnee manches Unheil abdeckt. Und jetzt gucken wir zum Nehemia und der Nehemia, der hatte keinen Schnee. Der hat gesehen, wie es aussieht. Wie es verfallen ist. Nicht wie es frisch eingerissen ist, sondern er hat gesehen, das ist aber schon ganz schön lang. Hey, da ist jetzt aber nicht mehr so viel zu wollen. Das ist echt übel. Und ich könnte mir vorstellen, bei diesem ganzen Unheil, was er da gesehen hat, da ist sein Herz wahrscheinlich so gefüllt gewesen wie am Anfang. Nicht mit Lob, sondern da kam so eine Schwere in sein Herz rein. Und als er sich alles angeguckt hat, Nehemia ist oder war ein Mann des Gebets, da hat er das vor Gott gebracht und dann hat er ein Licht gesehen im Haus. Und auf dieses Licht ist er zugeritten. Ich möchte Bibelstelle vorlesen aus Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Jesaja 61, Vers 10. Nehemia war ein Mann des Gebets. Und als er am Schluss von dem Kapitel 2 zu diesem Licht, was ein Haus war, hingeritten ist, dann kam er zu so einer, da saß der Gemeindepräsident und da saß jetzt seine Leute, die da mit ihm versucht haben, in diesem Chaos zu regieren. Und am nächsten Tag hat er ganz viele Leute gesehen, die schon ganz lange in dieser Not leben. Und in dieser Nacht, wo er das Unheil gesehen hat, hat er zu dem Gemeindepräsident gesagt, wir bauen das jetzt auf. Wir bauen das auf zu Gottes Ehre. Wir machen das, damit Gott sich wirklich an uns freuen kann. Wir machen das zu Gottes Ehre. Wir bauen deine Stadt auf, Heiland. Es ist deine Stadt und die wollen wir ehren. Und als erstes werden wir hier eine Mauer aufbauen. Hey, und das machen wir. Und das Interessante war, niemand hat gefragt, was bist denn du von Beruf? Ey, Nehemia, was kannst denn du? Zeig mal deine Hände her. Also, fand es so nett. Kommt ab und zu mal in so einem Blockbuster drin vor, zeig mal deine Hände. Und ich habe das auch schon erlebt, hat mal jemand geholfen im Garten. Und dann hat die Frau zu mir gesagt, jetzt zeigst du mir erst mal deine Hände. Und dann habe ich meine Hände gezeigt und dann sagt sie zu mir, du hast auch noch nicht viel geschafft, Gerd, gell? Ja, man kann manches an die Hände sehen. Bei dem Nehemia war es nicht so. Da hat nicht der Gemeindepräsident gesagt, du, hast du eigentlich eine Urkunde, so als Bauingenieur? Kannst du was? Nee, Gott selber hat das Herz von dem Nehemia so angesteckt, dass das rausgegangen ist über den Gemeindepräsident an die ganze Ratsherren. Und die haben sich anstecken lassen von, und jetzt kommt, haben wir heute nämlich auch schon gesungen, von diesem Feuer. Was da so vom Himmel runtergefallen ist von Gott. Davon haben die sich anstecken lassen. Das haben sie in ihr Herz reingelassen. Die wollten keine wissenschaftliche Dissertation und die wollten auch nicht wissen, wo er studiert hat. Bauingenieurwesen oder so. Wollten sie alles nicht wissen. Sie haben sich anstecken lassen von dem. Und das ist es. Die Augen auch mal für Gott zu verschließen. Den Frust in der Marianengrabe runterzugeben. Es Gott zu sagen. Sich von seiner Freude füllen zu lassen. Ich freue mich in ihm, auch wenn meine Umstände ein Seich sind. Ich freue mich in ihm. In ihm habe ich es gut. Und dann zu sehen, irgendwann, egal ob das jetzt Silas und Paulus, ob das der Nehemia oder ob das der Weg von Jesus war. Irgendwann führt Gott auch wieder so, dass wir auch in unserem Leben erfahren können, ja, Gott meint's gut und Gott macht's gut. Irgendwann schenkt er wieder Veränderung im Leben. Aber die eigentliche Veränderung des Ganzen beginnt in der Not in meinem Herz. Und deswegen bitte ich uns alle, schließe mich damit ein, lasst uns nicht nur auf das Sichtbare, sondern vor allem auf Gott gucken. Amen. Lasst mich nur dein Gebet sprechen. Heiland, es ist so einfach, darüber zu reden. Das ist so einfach, das in eine Predigt zu packen. Aber es ist manches Mal nicht so einfach, das zu leben. Und deswegen bitte ich dich darum, schenk uns die Kraft und gib uns einen Vorschub von deiner Freude, dass wir da wirklich mit dir neu starten können. Dass wir Freude in unserem Herz mit dir, von dir erleben können. Dass du unser Herz veränderst, damit es nach außen dringen kann. Amen.